Vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, hier erstmals an diesem Ort zu sein, den ich nicht zur Kenntnis genommen habe, mich aber wahnsinnig freue, dass es offensichtlich, dass mit dem Gebäude etwas Schönes passieren soll. Tafelrunde ohne Ritter, die Gralsuche zur friedlichen Revolution mit Christoph Hein, 75 Jahre jung, seit 40 Jahren freier Schriftsteller. Das finde ich eine bemerkenswerte Leistung. Freue mich sehr. Matthias Brenner, haben Sie vielleicht erwartet, der hätte Auskunft geben können, wie das war 1989 in Erfurt als Artus. Aber Matthias Brenner ist wie alle im Kunstbetrieb der Stadthalle gerade ziemlich beschäftigt und muss gerade bei einer Inszenierung den Nothelfer und Geburtshelfer spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wie fast jeden Tag, 365 Tage im Jahr, Panik in der Kulturszene der Stadthalle. Davon sind Sie nicht betroffen in dieser wunderbar ruhigen Landeshauptstadt. Ich freue mich stattdessen auf Eckhard Kiesewetter, 1974 bis 91 Schauspieldirektor in Erfurt. Und natürlich Klaus Stephan, Regisseur der 89er-Inszenierung von Die Ritter der Tafelrunde. Und ich freue mich sehr auf Sie, auf das Publikum, mit Ihren revolutionären Wünschen, denn auf die sind wir angewiesen. Jeder hat hoffentlich einen Zettel bekommen, auf den er oder Sie bitte einen revolutionären Wunsch schreibt. Diese Wünsche sind dann Grundlage dessen, was der Musiker und Rapper Norman Sinn dann im dritten Teil der Gralsuche kreativ veranstalten wird. Sonst macht er, was er will und fragt mich. Also lassen Sie mich nicht im Stich. Ich baue auf Ihren revolutionären Geist. Sie dürfen sehr, sehr weit gehen, wenn Sie möchten. Es ist ja weitgehend anonym dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Und im zweiten Teil präsentiert das Jugendtheater Die Schotte eine 30-Minuten-Fassung von diesem legendären Theaterstück, Die Ritter der Tafelrunde, pur sozusagen. Ein bisschen Musik ist dabei. Aber pur finde ich deshalb auch ganz nützlich, weil, behaupte ich, wir es bei diesem Theaterstück mit einem Kunstwerk zu tun haben, das von der Geschichte überrollt wurde. Ich sage das deshalb, weil ich im Frühjahr 1990 das Stück in der Leipziger Inszenierung gesehen habe, nach den Voraufführungen und der Premiere in Dresden. März, April 1989 war dann erst Halle und dann kam Erfurt am 14. Oktober. In Leipzig habe ich die Inszenierung gesehen und habe es aber zu 100% als Stück zum Niedergang der DDR gesehen. Und da kann wahrscheinlich der Autor Christoph Hein 10-mal sagen, Artus ist nicht Honecker und die Ritterrunde ist nicht das Politbüro. Christoph Hein, das haben Sie gesagt, immer wieder, wie eine tibetanische Gebetsmühle. Niemand will es glauben. Als was haben Sie das Stück geschrieben?
Ach, ich habe das Stück 1987 geschrieben. Irgendwie 88 bot es mein Bühnenverlag den Bühnen in der DDR an und dann gab es einen Moment, wo mir mitgeteilt wurde vom Verlag, dass sämtliche Bühnen der DDR das Stück spielen wollen. Und ein Vierteljahr später teilte mir der Verlag mit, dass keine der Bühnen der DDR das Stück spielen darf. Und dann war Dresden, der Intendant Wolfram in Dresden, der Einzige, der das Stück dann gespielt hat. Das kam ja noch im Frühjahr 89 heraus. Er bekam keine Erlaubnis zum Spielen des Stückes. Er bekam eine Probenerlaubnis. So etwas hat es noch nie gegeben. Keine Erlaubnis zur Aufführung, sondern nur zum Proben. Und Wolfram war so kühn und keck, sich darauf einzulassen, denn das hätte ja nach 3, 4, 5 Monaten Arbeit bedeuten können, dass es ein Nein gibt, dann wäre viel finanzieller große finanzielle Verluste und eben auch Frustration aller Beteiligten die Folge gewesen. Aber Wolfram lief sich darauf ein Und dann waren wir irgendwie in Dresden, ich reiste ab und zu mal hin, dann war dann irgendwie im Februar, März die Inszenierung fertig und dann ging es darum, die Probengenehmigung war nun erschöpft, nun ging es um eine Aufführungsgenehmigung und dann gab es eins der wundervollsten, ich liebe ja die DDR, ich habe ja so viele wunderbare Erlebnisse daran und da war es eben eins dieser wunderbaren Erlebnisse, ich saß mit 9 Zensoren dann in einer Runde mit Wolfram und da ging es darum, ob das Stück inszeniert werden darf. 4 der Zensoren kamen aus Dresden, 5 der Zensoren kamen aus Berlin. Die Dresdner sagten, nein, das ist eine nationale Entscheidung, das muss Berlin entscheiden. Die Berliner sagten, nein, das ist allein eine regionale Entscheidung, allein Dresden muss das entscheiden. Und dann wurde an diesem entscheidenden Tag nichts entschieden. Und ich begriff, die Zensur hatte nicht mehr die Kraft, Nein zu sagen und noch nicht den Mut, Ja zu sagen. Und der Intendant Wolfram, sehr kühn und keck, war mit dieser Entscheidung sehr zufrieden. Er hatte kein Nein bekommen. Und daraufhin, er hatte kein Ja für eine Premiere bekommen, aber kein Nein für die Inszenierung. Und daraufhin ließ er in Dresden das Stück als Voraufführung laufen. Und irgendwann nach der 5. oder 6. Voraufführung sagte er, übrigens gestern, das war die Premiere.
Ich darf an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber die Hauptabteilung 20 hat sich auch mit Ihnen und mit dem Stück auseinandergesetzt. Da gibt es, vielen Dank, Herr Voigt, für dieses Dokument, ein Vermerk über ein Gespräch mit dem Minister für Kultur, Genossen Hans-Joachim Hoffmann, zur geplanten Aufführung des Theaterstücks Die Ritter der Tafelrunde im Staatsschauspiel Dresden. Ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten, auszugsweise. Genossen Hoffmann sind die Probleme von Anfang an bekannt. Er wies zunächst auf die Rolle des Autors Christoph Hein hin, die dieser für die DDR-Dramatik und für das Theater der DDR generell in Zukunft spielen kann. Hein ist nach Aussage des Genossen Hoffmann eines der größten Talente der DDR auf dem Gebiet der Dramatik. Er werde bereits vom nichtsozialistischen Ausland hofiert. Und man müsse mit ihm sehr behutsam umgehen, um ihn für die DDR nicht zu verlieren. Genosse Hoffmann verglich die gegenwärtige Entwicklungsphase von Hein mit der des jungen Bertolt Brecht. Weiß er nicht, wie Sie mit solchen Komplimenten umgegangen sind, Herr Hein?
Ich wusste davon nichts.
Naja, also ich meine, den Lessing-Preis haben Sie in dieser Zeit bekommen. Man hielt große Stücke auf Sie.
Aber von junger Brecht war nie die Rede.
Und den Börner finde ich ja auch, der Genosse Wolfram wird hier auch nochmal ausdrücklich gelobt. Die Leitung des Ministeriums für Kultur hat sich entschieden, wie gesagt, 22. Februar, die schreiben, dem Anliegen des Genossen Wolfram zuzustimmen, da dieser als einer der wenigen Intendanten der DDR eingeschätzt wird, die ein politisch brisantes Theaterstück ohne schädliche Auswirkungen inszenieren können. Genosse Wolfram hat gegenüber dem Minister für Kultur geäußert, dass er sich der Brisanz dieses Stoffes bewusst ist und nach bestem Wissen und Gewissen als Genosse unserer Partei die Inszenierung führen werde. Punkt. Ich hatte ursprünglich noch die Frage gestellt, Christoph Hein, wie wollten Sie das Stück verstanden wissen, wenn nicht als Parabel auf das Politbüro, auf die untergehende DDR?
Das war mir schon, als ich schrieb, 86, 87, ein bisschen zu klein. Also ich habe bei allen Arbeiten, auch Jahrzehnte vorher, war DDR natürlich immer im Blick. Ich lebte ja in diesem Land, aber ich wollte immer auch einen kleinen Bogen größer schlagen. Und insofern habe ich auch bei dem Stück versucht, einen kleinen Bogen größer zu schlagen über das Ende einer Utopie. Wie gesagt, das Stück sollte 88, 89, wollten das alle Theater DDR aufführen. Dann später war das dann natürlich nach der Wende kein Problem mehr. Ich war ganz begeistert. Es gab dann in den USA eine ganze Reihe von Aufführungen, als die dort eine ähnliche Situation zu verspüren. Das war das Ende der Ronald-Reagan-Zeit. Da fühlten sie auch eine unheimliche Belastung und Erstarrung. Und da wurde auf einmal in den USA dieses Stück ganz viel gespielt. Nur einfach, da war eine Runde von Tafelrittern, die nicht mehr weiter wussten. Es ging nicht weiter und Amerika erstarrte ein bisschen, die USA erstarrten ein bisschen in einer Situation, wo sie nicht mehr wussten, wie dieses weitergehen könnte und ob es überhaupt noch ein Weitergehen gibt.
Das Ende der Utopien sozusagen.
Und insofern, dass das das war für mich beim Schreiben auch ganz wichtig. Ich wollte natürlich immer die DDR im Blick, ich lebte ja in dem Land, aber auch ein bisschen den Blick weiter. Also in der historischen Sage ist es Mordred, der Sohn, der dann entsetzlich dieses Artusreich schlachtet. Es gibt Krieg und Blut. Hatte ich damals für mich ausgeschlossen. Das wollte ich nicht, keinesfalls. Oder im Nachhinein bemerkte ich, dass ich da auch recht hatte. Wir hatten Glück gehabt. Wir haben mit Krieg und Blut diese Utopie nicht beendet. Da konnte ich von der Historie oder von dem mittelalterlichen Stück abweichen.
Klaus Stephan, Sie hatten Glück und haben eine ganz frühe Dresdner Aufführung gesehen von den Rittern der Tafelrunde. War das eine der Voraufführungen oder war es schon nach der Premiere im April 89?
Oh, das kann ich nicht sagen. Ich habe es in Dresden gesehen.
Sie haben es frühzeitig gesehen, ja. Und wie hat das auf Sie gewirkt?
Naja, ich fand es ein spannendes Stück. Also ich muss sagen, ich habe es natürlich als Parabel auf die DDR gesehen. Ich saß ja im Publikum und das ganze Publikum hat so reagiert und es so aufgenommen. Und da war für mich natürlich klar, aber da hatte ich noch nicht den Gedanken, dass wir jetzt hier eventuell mal spielen könnten. Ich wollte eigentlich die Übergangsgesellschaft machen von Volker Braun. Und der Intendant in Weimar war der Meinung, meinem Intendanten hier, dem Bodo Witte, zu sagen, lass doch mal den Stephan nicht ran, der soll sich ein anderes Stück suchen. Und da hat mich Bodo Witte gefragt und da hatte ich in Dresden noch im Kopf und sage, Ritter der Tafelrunde, Christoph Hein. Und da hat der Witte gesagt, ja, das können wir machen, weil der Müller, der liebt den Hein. Und Müller war hier der Bezirksparteileitungschef oder wie man das nennt. Habe ich auch schon wieder vergessen. Ja, das ist lange her, ja. Und so kam es denn, ja, dass eigentlich das bessere Stück, weil ich mich ja nicht getraut hätte anzubieten, dann hier gemacht wurde.
Eckhard Kiesewetter, und das war ganz problemfrei, dieses Unterfangen. Haben Sie Mikrofon?
Also wie das ja manchmal so ist, es gibt, ich habe ja nun sehr viel Gegenwart hier in der Zeit in Erfurt gemacht und hatte immer große Probleme. Aber bei dem Stück, und das ist ein Zeichen dafür, wie weit es eben schon in der DDR war. Das ist eigentlich so, wie es Klaus sagt, eigentlich ist das durchgerutscht, kann man nur so sagen. Ich habe ganz große Schwierigkeiten gehabt, hier die Legende von Plenzdorf zu machen. Das habe ich direkt verboten bekommen. Und dadurch hat die Uraufführung, ich hatte das Angebot, die Uraufführung hier in Erfurt zu machen. Das durfte ich nicht machen und dadurch ist es in Schwedt gemacht worden dann. Und war eine sehr, sehr gute Aufführung. Aber ich habe den Fujiyama gemacht. Einige werden sich vielleicht noch erinnern. Und ich wollte das 1978, wollte ich den Fujiyama machen. Und da ist der Abteilungsleiter vom Ministerium für Kultur hierher gekommen und hat gesagt, also Kiesewetter, so kritisch können wir mit den sowjetischen Menschen nicht umgehen. Das war die grundsätzliche Haltung. Also wir können Fujiyama nicht machen. Und 10 Jahre später, das ist kein Quatsch, was ich jetzt erzähle, hat das ZK-Mitglied Karl Kaiser, der Generalintendant von Leipzig, hat ein gutes Stück für sich gefunden und der hat sich sicherlich gesagt, das ist jetzt vergessen, dieses Verbot. Und er hat es gemacht und da es das ZK-Mitglied Kaiser gemacht hat, konnten wir uns dann alle dranhängen und dann ist das fast durch die ganze DDR nochmal gegangen.
Eckhard Kiesewetter, nochmal zurück zu den Rittern der Tafelrunde. Die Kämpfe in Dresden um diese Aufführung sind legendär. Also es gab ein Ringen, es gab unglaublich viele Sitzungen und Besprechungen und Kürzungen und Streichungen und das darf aber doch drin bleiben und das nicht. Waren diese Kämpfe in Dresden möglicherweise Voraussetzung dafür, dass es an anderen Orten problemloser war?
Diese Kämpfe kenne ich alle, aber bei dem Stück hatten wir sie nicht, Klaus. Wir haben dann, also der Klaus gesagt hat, unser Intendant, der ja wirklich viel für uns getan hat, der hat gesagt, macht das, Jungs. Nicht? So hat er uns ja mit uns mitgesprochen. Nicht? Und dadurch waren alle die Kämpfe, die wir bei anderen Stücken immer, immer wieder gehabt haben, die waren dort überhaupt nicht vorhanden. Und es war natürlich für uns ein Glücksfall, dass wir es genau zu diesem Zeitpunkt dann rausbringen können. Also, denn, also zu einem besseren Zeitpunkt als an den 14. Oktober 89 konnte man, es gab kein Stück in der Welt, was an dem Punkt ein besseres Stück gewesen wäre. Nicht? Und das war eben, aber das ist, dass der, die Zulassung oder die, der, der Entschluss, es zu machen, ist wirklich, und da hat sicherlich die Dresdner Aufführung und das Rumsprechen, was da passiert ist in Dresden, hat sicherlich eine große Rolle gespielt, dass der Widerstand gegen solche Stücke einfach nicht mehr da war. Nicht? Und dadurch ist das eben ja, ganz normal gelaufen. Es war ja bei Ihrem, als wir hier oben den La Salle gemacht haben, haben wir ja auch keine großen, und ich meine, da sind ja auch ganz schwierige Dinge drin gewesen. Aber das haben wir auch ohne weiteres durchbekommen. Das sind wirklich die Kulturpolitik, diese Frage, was hat die Zentrale zu sagen, was hat hier das sozusagen das Land oder damals war es ja der Bezirk zu sagen, das waren so komplizierte Dinge, da musste man ganz raffiniert vorgehen und das haben wir oft ganz gut geschafft. Das ist mit unserem Baal ja genauso gewesen. Nicht? Das hat in der DDR hat das doch keinen gefallen von den Kulturpolitikern, dass wir diesen Anarchisten Baal machen hier in Erfurt. Das war was ganz Besonderes. Aber dadurch, dass Solter den in Berlin nicht machen konnte, weil die ganze Brecht-Familie hier da drauf saß und hat gesagt, in Berlin darf nur im BE überhaupt Brecht gespielt werden. Und dadurch habe ich den Solter hierher gekriegt und dadurch konnten wir das machen.
Herr Kiesewetter, vielen Dank. Und ich stelle mir ja vor, Klaus Stephan, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, und das kann man auch datieren, nämlich ab Anfang Oktober, die Erklärung, wir treten aus unseren Rollen heraus. Ich glaube, 6. Oktober zum ersten Mal in Dresden und dann sozusagen wie ein Lauffeuer über alle Bühnen der Republik, dass diese Erklärung eine Zeit lang mindestens so wichtig war wie die jeweilige Inszenierung, oder sehe ich das falsch? Also auch für die Beteiligten, Sie waren ja selber auch mal dran mit der Erklärung.
Wir waren uns sicher, dass es ganz wichtig ist, dass sowas passiert. Wir hatten ja, Harald kann mir helfen, weil meine Erinnerung ist nicht mehr so, also so sicher bin ich mir da nicht mehr vor 30 Jahren, was da war, aber Harald Richter ist hier, hatte ja eine eigene Erklärung geschrieben und die haben wir auf jeden Fall zur Premiere Ritter der Tafelrunde gelesen. Irgendwann haben wir dann die, weil alle Theater sich geeinigt hatten, auf einen Wortlaut aus Berlin, glaube ich, haben wir das dann auch, glaube ich, übernommen. Und wir haben das so gemacht, dass nicht irgendeiner immer derselbe ist, hat immer ein anderer gelesen. Und die Kollegen, die damit nicht einverstanden waren, die konnten von der Bühne gehen. Dafür sind aber andere, manchmal sogar aus dem Opernhaus, weil sie Zeit hatten, standen also Kollegen aus beiden Häusern dann auf der Bühne und standen sozusagen hinter dem, der die Erklärung verlesen hat. Durchaus wichtig.
Wie war das bei Ihnen, als Sie es verlesen haben?
Das war bei Ritter der Tafelrunde, eine spätere Vorstellung. Da war ja bei fast jeder Vorstellung hier alle zugeparkt von der Stadtsicherheit. Die haben sich ja nicht mehr die Mühe gegeben, versteckt zu agieren, sondern man kannte sich dann schon sozusagen, hat sich begrüßt. Und ich stand am Inspizientenpult mit zitternder Hand und dem Zettel in der Hand und sollte nun raus und das lesen. Und er hat mir den Finger in den Rücken gepiekt und hat gesagt, Stefan, bist du sicher, dass das richtig ist, was du jetzt machst? Und ich habe gesagt, ja, und bin raus. Mit schlotternden Knien natürlich, ja, aber so einfach war es nicht. Aber wir haben es gemacht und wir haben es durchgezogen.
Und das Publikum war glücklich?
Das Publikum war, also erstmal, ich denke, jeder war in der Zeit dankbar, wenn man gemerkt hat, dass man nicht alleine ist mit dem, wogegen man ist. Ja. und war ja noch nicht gleich ein Dafür, war ja erstmal in der Bewegung ein Dagegen. Und die meisten Menschen hier bei der Montagsdemo und so weiter, es ging ja darum, erstmal zu sagen, so geht es nicht weiter. Und da wären wir ja dann auch schon wieder bei dem Stück, weil das ja genau den Nerv traf, so geht es eben nicht weiter. Und das haben die Leute verstanden.
Christoph Hein, wie haben Sie das gemacht als Autor? Haben Sie sich jede Inszenierung angesehen? Haben Sie mit den jeweiligen Regisseuren Kontakt gehabt und auch Veranstaltungen in den Häusern gemacht?
Also mit einigen, ich habe mir einige Inszenierungen gesehen und auch mit Regisseuren gesprochen, vorher nicht. Ich bin jahrzehntelang Theaterautor und insofern kann ich jedem Theaterautor nur raten, nicht vor der Premiere zu erscheinen. Es hat keinen Zweck, dem Regisseur zu sagen, das ist alles Unsinn, was du gemacht hast, muss ganz anders sein. Also als Autor sollte man erst zur Premiere erscheinen und sich das anschauen. Und ich glaube, man könne da noch irgendwas retten.
Und wie erinnern Sie die Unterschiede der Inszenierung? Waren das spannende Unterschiede?
Heftige. Es war, diese allererste ein halbes Jahr vor der Wende, vor dem Herbst 89, war das noch, sagen wir, angstgeprägt, aber auch sehr, sehr heftig vom Publikum. Also die Schauspieler sagten, sie hatten den Eindruck, es sei überhaupt kein Mensch im Publikum, obwohl der Saal ausverkauft war, weil die Leute atmeten kaum. Ne? Und es gab keine dummen Reaktionen, worauf gewartet wurde, dass irgendeiner im Publikum schreit, ja, so ist es, oder die da oben müssen weg. Die blieben atemlos, folgten sie der Aufführung und dann hinterher gab es nur donnernden Beifall. Also das Publikum hat mitgespielt. Das drehte sich natürlich, je mehr die Wende sich nahte und nach der Wende wurde es dann doch nahezu kabarettistisch. Da war natürlich, das gehört dazu, dann wurde es dann eben nur noch verlacht. Also da war die Ernsthaftigkeit, die Angst natürlich vorbei.
Würden Sie es auch so sehen, Christoph Hein, dass das Stück ein Mutmacher war in revolutionären Zeiten?
Nein, ich gehe einfach immer nur davon aus, dass ich möglichst genau, mitleidslos, aber genau beschreibe den Zustand, so wie in allen anderen Arbeiten. Und dann, da hatte ich dann einfach in der DDR und mit der DDR Glück, dass die eben überaus heftig auf meine Arbeiten reagierten. Habe ich ein paar Mal erfahren, dass die unendlich heftig auf die Arbeiten reagierten. Und wie Herr Kiesewetter sagte, ich hatte dann offenbar das Glück immer, dass ich durchrutschte. Also ich bin mit dem fremden Freund irgendwie durchgerutscht und mit Horns Ende und so. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht liegt es daran, ich bin kein Christ, ich bin nicht gläubig, aber ich bin der Sohn eines Pfarrers. Vielleicht lag einfach die Hand Gottes immer über mir.
Können Sie sich vorstellen, dass die Ritter der Tafelrunde heute noch eine Berechtigung haben könnte auf dem Spielplan?
Was ich vorhin von den USA erzählte. Also ich denke, immer dann, wenn es einen Staat gibt, das passiert ja ab und zu, wo die da oben nicht mehr weiter wissen und die da unten nicht mehr das mitmachen wollen. Das ist immer, wenn immer eine solche Pattsituation da ist. Eine Pattsituation, die Revolutionen erzeugt. Ich denke, in dem Moment kann so ein Stück, muss nicht dieses sein, auch ein anderes, wieder wichtig werden. Also dieses, dass die oben nicht mehr weiter können und die unten nicht mehr weiter wollen.
Klaus Stephan, vielleicht noch eine Erinnerung an die Arbeit, an die Inszenierungsarbeit mit den Schauspielern. Matthias Brenner als Artus und viele andere.
Ich will nur eins sagen zu der Frage, hat das Stück geholfen? Also zumindest bei diesem Stück hatte ich das Gefühl, es hat uns bei der Arbeit und mir schon beim Lesen und als ich es in Dresden gesehen habe, es war so ein Gefühl, jetzt fliegt endlich mal der Deckel weg. Ja. Also das Wasser kochte und da hat das Stück durchaus eine Wirkung gehabt, auch im Publikum, dass es eine Art von Befreiungsschlag war. Dass einer sagt, einer spricht es aus, wenn auch als Parabel, aber es wurde in der Zeit ja 1:1 genommen. Und um jetzt zur Arbeit zu kommen, da waren wir uns relativ schnell einig, die Schauspieler und ich, dass wir es eben nicht als DDR-Stück spielen wollen, sondern den Künstler Christoph Hein ernst nehmen wollen und es als ein Theaterstück, es gibt ja viele Sachen noch in dem Stück, wo wir hier heute nicht reden, es gibt ja auch eine Liebesgeschichte und was weiß ich alles, ja, und haben das als spannendes Stück inszenieren wollen und haben uns darauf verlassen, dass das Publikum weiß, was wir meinen, ja. Und zumindest zu diesem Zeitpunkt, dass das Gefühl und das Stück, also unsere Ohnmacht und das Stück, so ein sich treffen und eine Befreiung ist. Und das war irgendwie schon bei der Probe war sehr toll.
Ich hatte gesagt, dass ich die Ritter der Tafelrunde in der Leipziger Inszenierung wahrscheinlich im Mai oder Juni 1990 gesehen habe. War eine sicherlich gute Inszenierung, aber ich habe irgendwie so ein trauriges Gefühl im Raum gespürt. So nach der Devise, ja, das war mal ganz, ganz wichtig, aber jetzt sind fast schon alle Messen gesungen und dieses Stück hat seine Zeit gehabt, Herr Kiesewetter. Wie lange ist es in Erfurt gut gelaufen?
Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, denn das ist schon so. Aber das war ja das wirklich das ganz Besondere an diesem Stück. Das Stück kam direkt in die Zeit. Und insofern hat es da seine ganz große Wirkung gehabt. Ich möchte noch ergänzen zu dem, was Klaus sagte. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier heute unter Ihnen sind, die die Premiere gesehen haben. Und Sie haben gefragt, hat das irgendwie Schwung mitgenommen? Also ich meine, dass also zum Beispiel der Klaus eigentlich gar keine Angst mehr hart zu haben brauchte, weil es war ein solcher Applaus. Also ich habe ja nun, wie gesagt, 17 Jahre war ich ja hier. Aber so einen Applaus, ich glaube, das war einmalig. Also selbst die größten Erfolge wie zum Beispiel Baal haben diesen Applaus nicht, weil es eben ein politischer Applaus war. Es war völlig richtig, wie es Klaus gesagt hat, wir haben das künstlerische Stück von Hein inszeniert. Und nicht jetzt vordergründig, also wir gehen jetzt auf diesen Text und wir gehen auf den Text. Überhaupt nicht, sondern wir haben das Stück von sich aus wirken lassen. Und das ist doch was Fantastisches. Und es hat von sich aus gewirkt, weil es so genau ungenau, das ist ja immer beim Theater so wichtig, so genau und ungenau es in die Zeit hineingetroffen hat.
Christoph Hein, würden Sie sich wünschen, dass der eine oder andere Regisseur dazu greift und es auf die heutige Zeit bringt?
Also ich möchte noch zu Erfurt hinzufügen, es gab hier für mich, was mich persönlich betrifft, meine Arbeiten, eine Inszenierung, die mich unendlich berührt hat und die mir total unvergesslich ist, das ist Matthias Brenner im La Salle. Das war eine grandiose Aufführung, die würde ich gern nochmal sehen. Zu Ihrer Frage, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit schrieb mir ein Intendant einer deutschen Bühne, ich hätte doch 1987 oder 89 da dieses Stück Die Ritter der Tafelrunde geschrieben für eine Situation, die so fatal sei. Die Situation heute, schrieb er mir, sei genauso fatal, könnte ich jetzt nicht 30 Jahre danach nochmal so ein Stück schreiben für die neue Situation.
Ja, Sie lachen. Und was haben Sie sich gedacht und was haben Sie ihm geantwortet?
Ich habe ihm gesagt, dass ich bin ein 75 Jahre älterer Herr. Er möge bitte einen jüngeren Menschen ansprechen.
Ja, aber der Gedanke ist natürlich jetzt nicht ganz, ganz weit weg. Also das Theater war damals ein sehr politischer Ort. Und wenn wir mal gucken, dass die Ritter der Tafelrunde sich dreht um eine Elite, die den Kontakt zur Bevölkerung verloren hat, findet man vielleicht auch heute wieder, die eine Elite, die Ideale vertritt, aber außer ihr macht das keiner mehr, also das wird nicht mehr geteilt. Da ist schon sehr viel Zündstoff drin bei Debatten, die wir führen werden, auch in der nächsten Zeit.
Nein, auch was unsere Zeit betrifft. Also ein solches Haus wie hier hinter mir zu retten, wäre zu DDR-Zeiten nie ein Problem gewesen. Da hätte die Staatsführung gesagt, egal was es kostet, das muss gerettet werden. Die hätten dann erst eingegriffen, wenn ein Spielplan erstellt worden wäre. Beim Spielplan hätten sie unheimlich zugeschlagen und da hätten sie, was weiß ich, Goethe erlaubt, aber nicht Volker Braun und so weiter. Aber das Haus wäre gerettet worden, auf jeden Fall. Ne? Oder für mich unvergesslich Schwedt, da wurde das Theater geschlossen und das Ensemble aufgelöst und stattdessen ein wahnsinnig teurer Neubau hingestellt, ohne Ensemble. Also das ist so eine neuartige, hat auch was mit Rittertafelrunde zu tun. Es sind immer wieder die Tafelrundenritter, die uns bestimmen und denen wir unterliegen. Und gelegentlich sollten wir eben den Kopf heben und Nein sagen.
Eckhard Kiesewetter, inwieweit wünschen Sie sich das Theater heute als politischen Raum, als Raum für politische Debatten, was ja nicht jeder Partei gefällt?
Oh, das ist schwer. Also ich habe nach der Wende nicht mehr sehr viel inszeniert, weil ich dann nachher an der Hochschule war. Und ich habe infolgedessen auch nicht mehr so viel Theater gesehen, obwohl mich natürlich das Theater nach wie vor brennend interessiert. Aber ich habe, und damit will ich sagen, dass heutzutage sicherlich ganz viel gutes Theater gespielt wird. Aber so einen Punkt, wie es die Tafelrunde zu der politischen Situation geschafft hat, hier so etwas, das sind nicht Dinge, die sozusagen alle Jahre mal wieder vorkommen. Das ist wirklich was Außergewöhnliches. Ich kenne nur eine Aufführung, habe ich in Köln gesehen, wo doch dieses Archiv zusammengebrochen ist und die Jelinek hat darüber ein Stück geschrieben. Und da ist etwas Ähnliches gewesen, dass ich also zumindest hier, was das Kölner Theater damals gespielt hat, wo etwas Ähnliches entstanden ist, dass das Publikum aufgewühlt war. Da war es fast, muss ich sagen, die Pausen, also von einer solchen Intensität an Auseinandersetzung, was wir auch ja hier ausgelöst haben, aber was heutzutage, also ich habe es nicht mehr oft erlebt.
Klaus Stephan, war bei Ihnen klar, dass diese Inszenierung zu dieser Zeit ein ziemlicher einsamer Höhepunkt in Ihrem beruflichen Schaffen sein wird?
Oder geht das zur Premiere. Zur Premiere war mir absolut klar, also jetzt mal unabhängig von der künstlerischen Gestaltung.
Bei jeder Premiere.
Naja, aber bei der Premiere war eins besonders, die Schauspieler und ich, wir waren schon unten hier in der Kantine, die es leider auch nicht mehr gibt, und tranken schon unser erstes Bier und das Publikum hat immer noch geklatscht. Obwohl sich niemand mehr verbeugt hat. Also insofern, was Eckhard sagt, es war eine politische Demonstration. Ja. Und es war ja auch so, dass im ersten Rang, in der ersten Reihe, saß ja das Mini-Politbüro, also hier von Thüringen. Ja, und die standen ja geschlossen auf, bevor geklatscht wurde. Und einer hat noch dummerweise gerufen, überlegt, was ihr tut, ja. Und das gab natürlich noch mehr Anlass. Das Publikum lachte sich kaputt und klatschte natürlich noch wilder. Ja. Und die verließen halt da oben den Rang. Ja. Also, und das war einfach mal was Besonderes. Im Theater habe ich viele besondere Erlebnisse. Ich hatte gerade am Sonntag Premiere im Kabarett in Leipzig. War auch besonders. Wenn die Leute sich freuen und wie die Irren klatschen, das ist immer besonders, wenn man viel gearbeitet hat. Ja, also da ändert sich nichts, egal was man macht.
Eckhard Kiesewetter?
Nein, es war ja doch wirklich eine Zeit und darüber, das muss man nochmal, glaube ich, sehr genau festhalten, dass zu dem Zeitpunkt, insofern war das eine ganz dramatische Zeit, wussten wir alle nicht, wo das Ganze hinläuft. Also es ist nicht so, dass nun jeder hier wusste, also dass wir schon fast einen Monat später ist die Mauer gefallen. Also das war ja gar nicht, die Spanne war so kurz, aber zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, wo es hinläuft. Denn ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert daran, denn die Auswirkungen, wie gesagt, der Beifall war so, dass das Stück und die Inszenierung einen unheimlichen Schub ins Publikum gegeben hat. Aber die nächste Woche war ganz dramatisch. Da ist an dem Tag, an dem Honecker abgetreten ist, der 18. Oktober, an dem Tag ist hier im Volk ein Artikel vom Chefredakteur erschienen, der sich ganz massiv gegen das Schauspielhaus ausgesprochen hat. Das ist ein ganz scharfer Artikel gewesen, der also gesagt hat, so geht es nicht. Und hat, also da, ich habe die Zeitung noch, da ist erst der große Artikel des Chefredakteurs, der also das Schauspielhaus regelrecht aus seiner Sicht fertig macht, was wir da anstellen. Und unter dem Artikel vom Chefredakteur standen, die Namen sind alle aufgeführt. Sie haben bei Arbeitern in Betrieben Meinungen gesammelt, die alle sagten, also pass mal auf, die DDR-Künstler werden doch alle bezahlt und nun machen die hier so einen Krawall. Und diese beiden Artikel waren natürlich bei uns natürlich unheimliche Auswirkungen. Ich habe an dem Tag eine Sitzung in Berlin gehabt, als diese Zeitung erschien, habe sie am Bahnhof mir gekauft, die Zeitung, bin damit zum Präsidenten des Theaterverbandes, der war ZK-Mitglied, der Minetti. Und der hat gesagt, Eckhardt, gib mir das, wir brauchen das jetzt, denn da fand die zweite Sitzung statt, wo der Entschluss gefasst wurde, Honecker, du musst gehen. Also so dicht war das alles. Das hing alles ganz dicht zusammen. Und wir haben sofort, um wieder hier von Honecker weg, wir haben daraufhin, vor allen Dingen hat das unser Chefdramaturg, so viel ich weiß, Klaus, hilf mir da, hier, weißt du nicht, hier hat sofort einen großen Gegenartikel geschrieben und der ist auch gedruckt worden. Das Maul werden wir nicht halten. So hieß der Artikel. Dieser Artikel war am 18. Oktober und der Gegenartikel war schon am 20. Oktober. Also es ging wirklich Schlag auf Schlag, die Auseinandersetzungen. Und dann kommt noch hinzu, das müssen Sie, ist glaube ich auch ganz wichtig, weil ja von diesem Schub, den das Stück gemacht hat, Sie müssen, was in der ganzen DDR und was das Theater in der ganzen DDR zu dem Zeitpunkt geleistet hat, ist ja was ganz Außergewöhnliches gewesen. Es haben in den Tagen, also seine Premiere war am 14. Am Sonntag darauf hat, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen weiß, hat ein im Deutschen Theater in Berlin eine große Veranstaltung von Gewerkschaftsleuten stattgefunden, wo also alle Gewerkschaftsleiter oder BGL-Vorsitzenden, auch einer, vielleicht ist er sogar zufällig hier, einer von der Beleuchtung war bei uns der stellvertretende BGL-Vorsitzende. Ich weiß im Moment den Namen nicht mehr, aber ich weiß nur, dass er Locke hieß. Also Locke war auch da und da hat also unmittelbar diese Versammlung am Deutschen Theater war der Ausgangspunkt der größten Demonstration, die es in der DDR jemals gegeben hat, nämlich am 4. November. Das ist also initiiert von den Theaterleuten gewesen. Wird heute, fällt natürlich durch den ungeheuren Einschnitt Mauerfall, fällt dieser 4. November immer hinten runter, weil das vier Tage davor war.
Eine kleine Korrektur, es war nicht die größte Demonstration in der DDR, es war die größte Demonstration, die Deutschland je erlebt hat.
Kunst und Zeitgeschichte, Eckhardt Kiesewetter, vielen, vielen Dank für diese Erinnerung. Klaus Stephan, ich wünsche Ihnen noch viele, viele Inszenierungen mit unvergesslichem und angemessenem Applaus vom Premierenpublikum und auch von den Vorstellungen anschließend. Und Christoph Ein, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich muss jetzt ein bisschen Galopp machen, denn ich darf Sie jetzt, nachdem Sie natürlich alle ganz, ganz wichtige und prägnante revolutionäre Vorstellungen zu Papier gebracht haben, ins Gebäude bitten, wo dann die halbstündige szenische Lesung stattfindet. Und danach kommen wir alle wieder raus und dann wird Christoph Hein schon hier draußen sitzen und Bücher signieren, weil er dann um 9:10 fluchtartig das Gelände verlassen wird, um einen sicherlich pünktlichen Fernverkehrszug der Deutschen Bahn zu erreichen. Okay, also erstmal schnell bitte rein. Vielen, vielen Dank.